BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Melissengeist, Zirbenschnaps oder Moosbeerlikör, die haben eine lange Tradition in den Alpen. Seit jungen Jahren schon beschäftigt sich die Kräuterexpertin Michaela Töni-Kohler aus Tirol mit dem Schnapsbrennen und Liköransätzen. Und sie ist eine Expertin in der Kunst der flüssigen Kräuterheilkunde. In ihrem neuen Buch führt sie in die richtige Technik zur Kräuterernte ein, gibt Tipps zum Wurzelgraben beispielsweise und zur Herstellung von Destillaten, Ansatzschnäpsen, Tinkturen und Einreibungen. Das Buch heißt Heilende Schnäpse aus den Alpen, erschienen im Tirolia Verlag. Und ich freue mich, dass die Michaela aus Tirol, aus dem Tiroler Oberland, nach München gekommen ist. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Christi, danke für die Einladung, Johannes.
Ja, wir Allgäuer und Tiroler, tut mir gar nicht lang rum. Wir haben uns heute kennengelernt. Gestern haben wir im Vorgespräch ein bisschen telefoniert, aber da ist man per Du, oder? Ganz einfach.
Das ist bei uns ganz üblich. Das ist aber, hat auch nichts mit Respektlosigkeit oder sowas zu tun, weil ich weiß, dass die Deutschen da oft ein bisschen schwierig tun, wenn man mit ihnen so gleich per Du ist. Aber bei uns ist das einfach gleich freundlich und nett.
Ja. Die Michaela Töni-Kohler aus Zams bei Landeck. Sie stellt uns ihr neues Buch vor, Heilende Schnäpse aus den Alpen. Das klingt jetzt, da müssen wir nachher noch ein bisschen was erklären dazu natürlich, weil du bist kräutertechnisch vielseitig natürlich unterwegs. Du hast ja auch schon im Tirolia Verlag ein Kräuterbuch zum Beispiel herausgebracht. Aber jetzt wollen wir ein bisschen zuerst eintauchen ins Tiroler Oberland. Oft kennt man, habe ich den Eindruck, von Tirol eher natürlich Innsbruck und ja, den Brenner kennt man und das Inntal und da vor allem vielleicht eher, möchte jetzt mal sagen, das untere Inntal und dann kennt man den Wilden Kaiser und dann haben wir den Bergdoktor da zum Beispiel. Jetzt da, wo du daheim bist und wo dein Herkommen ist, ist nicht ganz so griffig vielleicht. Landeck und das obere Inntal und das Tiroler Oberland, erzähl uns ein bisschen. Du bist Jahrgang 75.
Ja, das Tiroler Oberland, das ist eigentlich westwärts von Innsbruck Richtung Arlberg. Und da gibt's einen Haufen Skiorte, die sehr bekannt sind in der Gegend. Aber Landeck-Zams, das ist halt einfach, Landeck ist die Bezirkshauptstadt und da ist jetzt eigentlich eher weniger Tourismus, sondern das ist einfach so, das ist die Einkaufszone und Behördenzone vom ganzen Bezirk und vom Tiroler Oberland. Bei uns ist es sehr schroff alles insgesamt. Also wenn ich bei meinem Schlafzimmerfenster ausschaue, sehe ich fast kein Himmel, sondern nur Felsen. Und es gibt einfach auch ganz viele Orte, wo im Winter wenig Sonne ist. Also es ist schon eher eine raue Gegend, das Tiroler Oberland.
Du bist da zur Schule gegangen, Gymnasium gemacht. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Du hast da ein bisschen angerissen, jetzt raue Gegend. Wie prägt das? Was macht das mit einem? Wie siehst du das von dir selber?
Ja, ich bin einfach immer draußen gewesen. Also wenn ich nicht in der Schule war, war ich draußen unterwegs und ich war halt auf die Wiesen und im Wald und am Feld unterwegs. Und man hat einfach sein Leben draußen verbracht als Kind. Da hat es auch keine Regeln gegeben, nur die, dass man halt, wenn es dunkel wird, hat man daheim sein müssen. Und mit Handy und so war ja das sowieso alles noch nicht. Und ich war halt dann ganz viel auch mit meinem Opa unterwegs. Der ist aus den Dolomiten gekommen und aus einem ganz armen Dorf. Und der hat mir auch immer ganz viel erzählt über die Natur und mit dem bin ich halt immer spazieren gegangen und Schwammel suchen und Preiselbeer und Blaubeer sammeln. Und der hat mir bei der Gelegenheit halt auch immer ganz viel von der Naturheilkunde erzählt und mir das näher gebracht.
Also da ist das schon losgegangen.
Ja.
Wenn du das so ansprichst, das sind ja dann aus dem Tiroler Oberland Südtiroler Südtiroler Einschlag mit drin, ja, wenn du sagst Dolomiten.
Ja, sogar doppelt. Also mein einer Opa ist aus dem Südtirol, aus dem, jetzt fällt es mir wieder nicht mehr ein, weil es Tal hat, aber gleich hinterm Reschen. Und mein anderer Opa ist aus dem Trentino, aus die Dolomiten, genau.
Und diese Liebe oder dieses sich auseinandersetzen, sich befassen mit der Natur, das ist da schon grundgelegt worden. Weil du hast ja dann, da kommen wir noch drauf, zunächst einmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen.
Ja, dort habe ich das einfach schon gelernt von meinem Opa. Der hat das halt mitgebracht aus den Dolomiten. Ich glaube, das hat damit zusammengehängt, dass einfach dort, wo ich war mal dort in einem Ort, da gibt es einfach auch ganz weniges, sehr ärmlich. Und dort war man halt darauf angewiesen, dass man seine Umwelt kennt. Und dass man sich selber helfen kann im Winter, da ist man ja nicht auf die Schnelle irgendwo hinkommen zum Doktor oder so. Und da hat man das einfach ganz gewöhnlich kennt. Er hat mir immer erzählt, dass sie Froschschenkel gegessen haben, nicht weil das ein Luxusessen damals war, sondern weil es nichts anderes gegeben hat. Und deswegen war einfach meinem Opa die Natur sehr nah. Und das hat er mir halt auch weitergegeben.
Naja, lustige Dame habe ich heute bei mir im Studio aus Tirol. Das ist die Michaela Töni Kohler aus Zams bei Landeck. Sie ist Kräuterexpertin. Sie hat im Tiroler Verlag schon ein Buch rausgegeben über Kräuter. Und jetzt, gerade aktuell, heißt ihr Buch Heilende Schnäpse aus den Alpen. Spannende Sache. Muss man natürlich mit Vorsicht herangehen an die ganze Sache. Hochprozentig.
Naja, die Dosis macht's, gell?
Ja. Aber auf dem Weg zur Kräuterexpertin, da ist vorher schon viel passiert, Michaela. Du bist zuerst einmal in München gelandet. Warum?
Naja, mich hat dann als Teenager haben mich die Geschichten von meinem Opa natürlich nicht mehr so interessiert und dann habe ich einfach mich für Mode und Kommunikationsdesign, also sprich Grafik, interessiert und dann waren die Optionen damals bei uns, eigentlich hat es nichts gegeben, wo man das halt lernen können und man hätte halt nach Wien gehen können oder nach München. Und erstens ist es nach München weniger weit und zweitens war mein Papa dann irgendwie wichtig, dass ich auch noch ein bisschen was Gescheites neben der Mode mache und das war noch das Grafikdesign. Und dann habe ich mich eben an der Deutschen Meisterschule in München beworben und bin dann da aufgenommen worden und bin dann da 3 Jahre lang in die Schule gegangen. Da hat es mir echt immer gut gefallen in München. Obwohl ich damals kein Geld gehabt habe und eigentlich wenig so von München machen haben können und so. Aber ich habe mich immer ganz wohl gefühlt. Das war jetzt immer noch so ein bisschen meine zweite Heimat und ich freue mich immer, wenn ich herfahren kann.
Und du, also von daher, du kennst dich in München natürlich gut aus.
Ja, schon. So ja. Die bestimmten Ecken halt so. Ja.
Beschreib ein bisschen diesen Werdegang noch, weil das ja ein Feld ist, was jetzt ich persönlich überhaupt nicht kenne. Was spielt da alles mit hinein?
Ja, also im Grunde habe ich das erste Jahr dort einfach nur zeichnen gelernt. Das war ja früher dort so, dass das mit dem PC und so weiter, das hat man dort gar nicht so gemacht, sondern da hat man einfach ganz viel zeichnet, geschnipselt, gemalt, zusammenpickt, geklebt und so. Also, aber eigentlich war das eine total gute Schule, weil man da einfach ein ganz anderes Gespür für Stift, Papier und Gestaltung, Form und wie man alles zusammenstellt kriegt, als wie wenn man dann einfach alles immer gleich am Computer macht wie heute. Das mache ich natürlich auch jetzt. Ich bin ja auch habe mich auch weiterentwickelt, aber ich freue mich auch trotzdem immer nur, wenn ich jetzt irgendwas mal von Hand zeichnen kann, weil ich finde, das hat auch einfach ganz einen anderen Charakter. Das hat viel mehr Aussagekraft und das finde ich eigentlich schön und das ist so ein bisschen schade, weil das haben viele schon verloren jetzt, wenn sie so Grafikdesign machen und ich versuche auch immer wieder das zu machen. Meine Hände benutze ich einfach gern. Und das, ich mache auch immer nur für mich natürlich, als Kräuterhexe, die ganzen Grafikdesign-Sachen. Von daher ist es ja echt praktisch, wenn man da keinen braucht.
du kannst da natürlich jetzt auch ein paar Fähigkeiten verbinden. Was würdest du sagen, jungen Leuten als Handreichung, du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben, der PC ist natürlich ein hilfreiches Instrument, aber das, was du gerade geschildert hast, ja, dieses Gefühl, dieses selber Erfahren, braucht es vielleicht schon.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Das ist einfach dieses selber was tun mit den Händen und genau darauf achten, auf Form, Farbe, Gestaltung. Aber das ist auch, wenn man durch die Natur geht, eigentlich das Gleiche, dass man achtsam ist und das einfach genau einfach kennenlernt, alles, die ganzen Details und so. Das war schon wichtig und ich finde einfach, dass man sich da, wenn man es am Computer alles nur macht, dann ist es ein bisschen leblos.
Wie ist dein Weg weitergegangen von München? Du beschreibst es ja ganz, ganz schön und geht mir ja ein bisschen ähnlich. Ich bin jetzt seit 30 Jahren, darf ich in München hier beim Bayerischen Rundfunk werkeln und bin so ein bisschen ein Grenzgänger zwischen Allgäu und München. Wie ist es bei dir weitergegangen nach München, nach dieser Schule, um dann letztlich bei den Kräutern oder dann wieder in der wirklich ganz draußen in der Natur zu landen?
Ich bin nach München direkt nach Gundelfingen an der Donau gegangen, zu so einer Firma, die Kinderbekleidung hergestellt hat. Und dort habe ich eben Kommunikationsdesign gemacht. Und das war ja da im Schwabenland. Und im Schwabenland habe ich mich aber ehrlich gesagt nie so richtig wirklich wohl gefühlt. Das war einfach immer nur so, nur arbeiten und schon nichts. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, nach so ein paar Jahren, ich muss jetzt da wieder was ändern, weil das war jetzt so auf Dauer nichts für mich gewesen. Und dann war ich ja zuerst mal so im luftleeren Raum, dann habe ich aber jemanden kennengelernt und mich verliebt, wieder zurück in die Heimat verliebt. Und so bin ich dann wieder daheim gelandet, was ich eigentlich nie gedacht gehabt hatte. So kann das halt gehen, gell?
Ja. Welcher dann dein Ehemann ist und daraus gibt es einen, aus dieser Beziehung gibt es einen wunderbaren Burschen, den Moritz.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, der ist jetzt 19.
Ja, und dann, man muss sich aber, in Gottes Namen, man muss ja irgendwo ein Geld verdienen. Was hat dich dann in die Heimat verschlagen, um da Fuß zu fassen oder da dein Können umzusetzen?
Ich habe dann in Innsbruck jahrelang nur in einer großen Werbeagentur gearbeitet. Aber das war dann auch so, dass ich dann nach 4, 5 Jahren das Gefühl gehabt habe, ich kann das nicht bis an mein Lebensende durchhalten, diesen Agenturstress. Und dann habe ich nebenher schon angefangen, Erziehungswissenschaften studieren. Das hat mich einfach auch interessiert. Ich habe zwar da nie so genau gewusst, was ich dann damit machen will, aber es war einfach so, ja, das finde ich jetzt spannend, wieder auf die Uni gehen, und es hat mir echt immer gut gefallen. Und dann in der Zwischenzeit bin ich dann schwanger geworden mit meinem Moritz. Deswegen hat mein Studium ziemlich lang gedauert, das hat sich hingezogen, aber ich habe es dann fertig gemacht. Und ich habe aber in diesem Bereich eigentlich gar nicht viel gearbeitet dann, weil das war ja im erziehungswissenschaftlichen Bereich, muss man ja meistens dann arbeiten, wenn die eigenen Kinder auch daheim sind. Und dann habe ich mir gedacht, ja, den Moritz in Betreuung geben, damit ich dann andere Kinder und so oder Leute betreue. Dann habe ich mir gedacht, das passt mir jetzt gerade nicht so. Und dann hat sich das halt in der Zwischenzeit dann so entwickelt, dass ich mich wieder zu den Kräutern zurückgefunden habe. Und denke, eigentlich war das über eine Freundin, die sich dafür interessiert hat. Und der habe ich zum Geburtstag eine Kräuterwanderung mit unserem Kräutermann in Zoms geschenkt. Und dann bin ich mit ihr mitgegangen und dann habe ich sowas wie ein Déjà-vu gehabt. Dann habe ich mir gedacht, wo ich da mitgegangen bin, das weiß ich ja alles. Das habe ich alles schon mal gehört von meinem Opa. Und so ist das dann wieder zu mir gekommen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich das noch mal genauer wissen und habe da dazu dann eine Ausbildung gemacht.
Das ist der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Habe die Ehre heute mit der Kräuterexpertin Michaela Töni-Kohler aus Tirol. Ja, aus Tirol, aus Zams bei Landeck. Michaela, hat dich der Weg zunächst mal nach München geführt und dann warst du im Schwabenland, wie du erzählt hast. Und dann ist es wieder in die Heimat gegangen. Und dann hast du mit Erziehungswissenschaft nochmal ein neues Fass aufgemacht. Also das heißt, du hast in deinem Leben schon ganz, ganz unterschiedliche Facetten, möchte ich mal sagen, ausprobiert.
Das kann man so sagen, ja. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das für mich war es ganz logisch, irgendwie der Weg. Und jetzt, es kommt da irgendwie alles zusammen jetzt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas umsonst gemacht habe. Das war einfach irgendwie einfach immer gut, so wie es ist. Und jetzt ergibt es ja das, was es ist am Schluss so. Und das ist eigentlich ganz eine schöne Geschichte, so im Gesamtpaket jetzt.
Ja. Wie würdest du die Heimat für dich beschreiben? Weil es hat dich ja bei all dem, was du, jetzt sag ich mal, wir sind jetzt nicht global unterwegs schon gewesen oder du, aber immerhin schon einiges aus dem Haus hinausgeschaut. Und was hat dich wieder so zurückgezogen oder was bindet dich an die Heimat so?
Mich bindet eigentlich die Natur dran. Also es ist einfach so, einfach wahnsinnig schön bei uns. Es ist jetzt, wenn da in München der Hochnebel ist, ist bei uns blauer Himmel und Sonnenschein. Und das habe ich auch dort schon, wo ich in München gehabt habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss am Wochenende heimfahren, ich muss in die Berg fahren, ich muss an die Luft. Die Luft ist einfach so fein und gut. Und es gibt einfach so viele unberührte Plätze bei uns auch noch, wo man auch allein in der Natur sein kann, wo man einfach durchatmen kann, wo man Kraft tanken kann. Und wenn es mir nicht so gut geht, nachher gehe ich meistens einfach in den Wald, eine halbe Stunde, Stunde, und danach komme ich wieder heim und nachher ist alles wieder besser und gut.
Mag es aber nicht vielleicht auch so sein, dass das jedem so geht, ob er jetzt von mir aus daher kommt, wo ich herkomme, oder ob er aus der Holledau kommt, oder ob er aus dem Bayerischen Wald kommt, oder aus der Fränkischen Schweiz, oder aus dem Fichtelgebirge, oder, ich weiß es nicht, aus dem Neckartal, oder, also die Heimat macht halt was mit einem, wo man aufgewachsen ist und wo man sich wohl fühlt.
Das stimmt sicher, aber nicht umsonst kämen so viele Leute gern zu uns in Urlaub, weil sie einfach dieses Naturgefühl bei sich daheim vielleicht nicht unbedingt so haben.
Ja, da mag was dran sein. Hat man da und dort vielleicht verlernt, und in solchen Gegenden wie da, wo du daheim bist, ist das mehr erhalten geblieben, könnte sein.
Ja, es ist vielleicht auch so, dass es sonst nicht so viel zum Tieren gibt. Weißt? Wenn man in einer Stadt ist, nachher geht man vielleicht eher ins Museum und in die Oper und weiß ich nicht wohin. Aber wenn man am Dorf wohnt, dann ist jetzt das kulturelle Angebot eher auch nicht so riesig. Und dann, also die meisten Leute sind halt dort auch so Outdoor-Menschen, die einfach viel nach außen gehen. Und ob sie jetzt im Sommer wandern gehen oder im Winter Skifahren und rodeln und so. Also es spielt sich einfach bei uns viel draußen ab.
Das hat dann kommt es natürlich so wieder zusammen. Du hast vorhin schon von deinem Opa erzählt, wie diese Kräuterwelt bei dir landet sozusagen.
Ja, genau. Das ist einfach irgendwie automatisch da gewesen. Es ist einfach um uns herum dort, gell? Und um mich herum. Und das Interesse daran ist einfach wieder erwacht sozusagen, einfach wiederkommen. Und ich habe dann ja eine Ausbildung gemacht nochmal dazu, weil ich es einfach genau wissen wollte. Und ich habe jetzt da nicht so im Plan gehabt, dass ich jetzt da Kräuterhexe werde und da Bücher schreibe und so, sondern das war einfach nur so für mich. Also ich wollte einfach genauer wissen, was in meiner Umgebung ist und was das für Bäume sind und was für Pflanzen und Blumen und was die alles können. Das war eigentlich nur, am Anfang war es reines Eigeninteresse.
Du hast ja, wenn man so will, in der beruflichen Laufbahn schon ja Sachen durchlaufen, wo man einfach, wie soll ich sagen, systematisch herangeht. Das hast du in verschiedenen Berufen ja gemacht. Du hast ja verschiedene Sachen gelernt und tatsächlich akribisch gelernt, und dann bist du sozusagen buchstäblich bei den Wurzeln gelandet.
Das stimmt. Aber die Berufe, die ich gemacht habe, waren auch durchwegs immer so Sachen, wo kreativ waren, wo man jetzt nicht immer so alles auf Abruf auch machen kann, sondern wo man einfach Prozesse braucht und wo man einfach irgendwie auch viel Einfluss von außen aufnimmt und den verarbeitet und den zu was Neuem macht. Und das finde ich, ist ja bei den Pflanzen jetzt auch irgendwie so. Das ist ja, erstens ist es ein kreativer Prozess, finde ich. Und zum anderen ist es einfach, dass ich jetzt total im Jahreskreis lebe. Also ich lebe jetzt noch viel mehr mit der Natur, weil die Natur und die Pflanzen, in dem, wie sie wachsen und blühen und wenn sie zu ernten sein und zu verarbeiten sind, die geben jetzt meinen Lebensrhythmus vor.
Das war früher nicht so, das zu sagen? Oder ist das?
Das war früher weniger so, weil da bin ich ja nicht ausgegangen, um etwas zu sammeln an einem bestimmten Zeitpunkt. Jetzt muss ich ja manchmal ausgehen, weil ich weiß, das ist jetzt nur eine kurze Phase, wo ich jetzt eine bestimmte Pflanze in ihrem optimalen Zustand finden kann.
Aber grundgelegt hat es tatsächlich, ich finde es so spannend, weil du das vorhin auch so liebevoll geschildert hast, hat das der Opa?
Ja, genau. Der Opa hat mir das so beigebracht. Und da war das ja, wir waren ja das ganze Jahr unterwegs draußen und hat sich das Jahr immer verändert über das ganze Jahr. Also der hat mir dann halt so Sachen gezeigt, wie wenn man einen Ameisenhaufen trifft, dass man nachher seine Hände drüber haltet, damit sie die Ameisensäure ausstoßen und dass man sich damit einreibt, damit man gesund bleibt. Oder er hat mir gezeigt, wie man Harzkaugummi isst und so.
Also was ist das?
Ein Harzkaugummi ist ein Kaugummi aus Baumbech. Baumharz. Und da muss man eben aber das spezielle Harz haben. Kann man nicht jedes nehmen, damit es einen guten Kaugummi gibt. Gut, das ist eine andere Geschichte, ob man das gut findet. Es ist halt kein Spearmint, gell, sondern es ist halt schon harzig. Aber das sind halt die Kaugummis, wo man so früher gehabt hat.
Aha. Und ein Allgäuer unterhält sich heute mit einer Tirolerin aus dem Tiroler Oberland, ein Ostallgäuer mit Oberländerin aus Zams bei Landeck, da ist sie daheim, die Michaela Töni-Kohler. Du bist zur Kräuterei gekommen, grundgelegt schon in Kindertagen durch den Opa. Dann hat es verschiedene berufliche Stationen gegeben. Und dann hast du dir aber, hast du es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, mit einem Déjà-vu-Erlebnis, dann hast du gesagt, so und jetzt will ich vor all dem, was ich schon kennengelernt habe in München und mit meinem anderen Berufsleben, jetzt will ich in die Kräuterei hineingehen.
Ja, genau. Das habe ich zuerst einfach mal gemacht, weil ich so aus persönlichem Interesse genauer wissen wollte. Und dann ist es aber so gekommen, dass es mich einfach total fasziniert und gepackt hat. Und ich habe ja Ausbildung gemacht zur Kräuterexpertin. Aber dann nach diesen 1,5 Jahren habe ich immer das Gefühl gehabt, ich weiß immer noch viel zu wenig. Und ich habe ganz viele Fortbildungen dann auch gemacht zur Räucherfrau und in der Klosterheilkunde, Naturkosmetik und so weiter. Also das ist ja einfach ein Riesenthema, wo man extrem viel lernen kann und wo auch nie ausgelernt ist. Und das gefällt mir.
Du bist ja langsam. Ja. Du reichst da gerade verschiedene Themenbereiche an. Also das sind ja große Felder, was du da gerade so kurz beschrieben hast.
Ja, das stimmt. Also es ist einfach so, dass es da extrem viele Spezialgebiete auch gibt, wo man sich dann auch drauf spezialisieren kann. Also ich habe ja dann auch ein Buch zum Räuchern mit Pflanzen aus den Alpen geschrieben. Das ist auch einfach ein ganz besonderes Thema, finde ich, wo man auch wieder so altes Wissen beleben kann und bewahren kann. Und das ist mir auch immer wichtig, dass die Leute es nicht vergessen, was es bei uns einfach gegeben hat. Und dass man das einfach wieder festhaltet und das weitergibt. Weil zum Beispiel beim Räuchern ist es so, dass die Leute bei uns einfach gerade nur das an Weihrauch an Weihnachten die meisten Leute kennen. Und das auch oft bei Bauernhöfen und Bauern ist das schon noch üblich, aber dass die meisten anderen Leute da gar nicht so einen Bezug mehr dazu haben, obwohl es ganz eine alte Praxis ist in den Alpen. Und das ist einfach auch wichtig, dass man das den Leuten wieder näher bringt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sie echt interessiert wieder und dass sie wieder Lust auf die Sachen haben. Und so bin ich halt einfach irgendwie dann da. Nach der Ausbildung bin ich einfach so gefesselt gewesen von dieser Kräuterwelt, dass ich einfach dann immer mein Wissen erweitert habe. Und dann hat natürlich das Ganze auch den Rahmen in unserer Wohnung gesprengt, dass mein Mann wahnsinnig geworden ist, so ungefähr, weil da so viele Diegeln und Glasen und Sachen rumgestanden sind. Und wir wohnen in einem alten Bauernhof, der von 1911-12 gebaut worden ist. Und dann war da so ein alter Stadel, der eigentlich nur mehr als Rumpelkammer fungiert hat. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, es war jetzt eigentlich schon schön, wenn das alles irgendwie einen Platz hat, dass ich auch wieder mal was finde, wenn ich was suche und so. Und dann haben wir den Stadel umgebaut, dass das einfach mein Kräuterplatz geworden ist, der Kräuterstadel. Und da war aber das jetzt noch nicht so klar, dass das dann auch mein Beruf sozusagen wird, dass ich da auch Seminare machen kann und Workshops. Also das ist jetzt einfach, der Kräuterstadel ist ein kleiner Laden mit einem Seminarraum geworden und das ist also echt ein Lieblingsplatz bei uns im Haus und alle fühlen sich da immer ganz wohl, weil es einfach so eine gute Stelle ist. Und alles hat seinen Platz und meistens finde ich alles.
Es ist aber natürlich schon ein weiter Weg und ein Weg mit Wissen immer neu anreichern, das hört ja nicht auf, so wo du bisher mittlerweile gelandet bist. Ich meine, das Wissen ist so groß, dass du es in Bücher fassen kannst, aber wenn ich das richtig raushöre, der Weg hört ja nicht auf.
Nein, das ist nie zu Ende, glaube ich, weil auch für das neue Buch über die Heilschnäpse, da habe ich ja ganz viel recherchiert, weil ich war ja nicht nur im Tiroler Oberland unterwegs, sondern ich war ja in die französischen Alpen und in die italienischen Alpen, ich war ja in Bayern unterwegs, weil ich ganz viele Leute besucht habe, die eben besondere Schnäpse und Heilschnäpse, die ja eben sehr regional auch oft sein, herstellen und das war auch echt eine spannende Reise zu diesen Menschen. Weil die Leute, die solche Sachen machen, die sind auch irgendwie alle sehr speziell. Und da lernt man echt besondere Typen kennen.
Und auf diese Reise nimmt uns die Michaela Töni-Kohler heute in diesen 2 Stunden, habe ich die Ehre, bei uns auf BR Heimat mit. Freue mich, dass du da bist aus dem Tirol. Und wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, wir schauen nun nach Frankreich, nach Italien und natürlich zu uns nach Bayern. Und alles das, was du da beobachtet hast und in deinem Buch zusammenfasst und zusammengestellt hast, das hören wir. Unseren heutigen Gast, die Michaela Töni-Kohler aus Zams bei Landeck, Kräuterexpertin, und sie hat ein Schnapsbuch geschrieben. Das klingt jetzt zunächst einmal, wenn man so hört, ein bisschen komisch, aber das musst du jetzt erklären, Michaela. Schnapsbuch, es heißt nämlich Heilende Schnäpse.
Ja, das war einfach so, dass man früher ja irgendwie hat schauen müssen, dass man die Kräuter und die Heilpflanzen und Früchte und so weiter gut konservieren hat können. Und Alkohol ist halt einfach ein guter Konservierungsstoff und konserviert sehr lang und gut. Und er hat auch den Vorteil, dass er Wirkstoffe sehr gut auszieht. Und deswegen war das einfach in den Alpen eine gängige Methode, solche Heilschnäpse zu machen, weil die einfach dann über den ganzen Winter, wo man ja schon Schnitz zur Verfügung gehabt hat, wo man keine Kräuter und sowas sammeln hat können, hat man halt dann eben ein Schnapsel zur Verfügung gehabt.
Und natürlich, das wird in deinem Buch ja auch immer wieder mal beschrieben, die Dosis macht's, man muss natürlich schon aufpassen, aber es geht tatsächlich um alpenländische Volksheilkunde, das darf man schon so sagen.
Ja, das ist so, aber es ist natürlich total wichtig, dass man es nicht übertreibt. Und ich meine, ich weiß natürlich auch, dass Alkohol keinen guten Ruf hat, gell? Weil es einfach Leute gibt, die das Maß der Dinge nicht kennen. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist ja bei ganz vielen Sachen so, da müsste man ja Schokolade auch schon ein Warnschild draufpicken, oder? Und wenn ich so überlege, dass man jetzt vielleicht, wenn man einmal Morgengrummen hat, ein kleines Stamperle trinkt, dann ist die Dosis ja jetzt wirklich sehr gering.
Und über diese Dosis und dieses Buch reden wir in der ganzen nächsten Stunde noch. Freut mich, dass du da bist, aus Tirol gekommen. Michaela Töni-Kohler, nach 11 geht's weiter.
BR Heimat, habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Seit jungen Jahren schon beschäftigt sich die Kräuterexpertin Michaela Töni-Kohler aus Tirol mit dem Schnapsbrennen und Liköransätzen, und sie ist eine Expertin in der Kunst der Kräuterheilkunde und auch in der Kunst der flüssigen Kräuterheilkunde. Und jetzt kommen wir auf ihr neues Buch dann zu sprechen in dieser Stunde. Das heißt, heilende Schnäpse aus den Alpen, Destillate, Ansatzschnäpse und Liköre selbst gemacht. Freut mich, dass du da bist, Michaela. Nochmal herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Michaela Töni-Kohler aus Zams bei Landeck in Tirol. Sie hat ein Buch herausgebracht, Heilende Schnäpse aus den Alpen. Muss man vorsichtig schon mal vielleicht an den Titel herangehen zuerst, aber du machst ein wunderbares Vorwort oder eine Einleitung zu diesem Buch auch. Es sind viele, viele Rezepte alphabetisch angeordnet. Aber gib uns doch jetzt mit deinen eigenen Worten einen Einblick aus diesem Vorwort. Einleitung zum Buch.
Es geht eigentlich darum, warum die alpenländische Volksheilkunde so etwas Besonderes ist und wieso sie sich so besonders entwickelt hat, weil hat sich nicht überall so gut entwickelt. Und das liegt einfach an der geografischen Lage von den Alpen und an der geografischen Lage der vielen einzelnen Täler, die es da gibt. Und man muss sich einfach vorstellen, dass es ja früher nicht so war, dass da die Interautobahn durchgerauscht ist und dass man in jedem Skiort mit einer breiten Straße fahren hat können, sondern es hat einfach oft nur kleine Fahrwege in die Täler eingeben und in die Bergdörfer. Und es war einfach nicht ganz so einfach, in eine Apotheke oder zu einem Arzt zu kommen. Und man hat einfach auch dann, deswegen hat es in vielen Orten so eine Bauerndoktoren und Viechdoktoren gegeben, die oft auch so ein bisschen, die haben eigentlich oft auch keine Ausbildung gehabt, sondern die waren halt dann so Erfahrungsdoktoren, die halt einfach dann so das ausprobiert haben und dann halt gemacht haben, und die viele Leute haben halt sich dann selber auch Wissen angeeignet, weil man halt ja einfach müssen schauen, dass man sich selber helfen kann, weil wenn man nicht so schnell zu jemandem kommt in die Apotheke und zum Doktor, muss man halt schauen, was um einen herum ist und was aber wächst. Und dann war es natürlich auch notwendig, weil im Winter ist man ja schon gar nirgends mehr hingekommen, wenn alles verschneit war, hat man ja auch müssen dann Vorräte anlegen, nicht nur an Lebensmitteln, sondern auch an Heilmitteln. Und dann hat man halt Kräuter für Tees getrocknet, aber man hat auch bestimmte Sachen eben in Schnaps und Alkohol ausgezogen und als Vorrat angelegt, damit man immer etwas hat noch den ganzen Winter über.
Du hast in deiner Einleitung im Buch, kommt so ein interessantes Wort vor, Drecksapotheke. Erklär das mal ein bisschen.
Drecksapotheke will heißen, dass man einfach früher auch Sachen als Heilmittel verwendet hat, die man jetzt heutzutage als Dreck bezeichnen würde. Also man hat Hennenmisch zum Beispiel verwendet, man hat auch so grauslige Sachen wie Schlangenaugen und so Sachen verwendet, also wo jetzt die Leute heutzutage sagen würden, das mag ich nicht und so. Das war nicht unbedingt immer erwiesen, dass das jetzt auch heilkräftig war, und man ist von vielen Dingen ja da auch nachher auch abkommen. Aber das heißt eben Drecksapotheke. Die Leute waren damals ja auch nicht so zimperlich, weil du hast ja auch keine Wahl gehabt. Entweder du nimmst das oder das war ja das einzige Mittel, wo dann zur Verfügung gestanden ist. Gell? Und auch die Ärzte waren nicht so zimperlich. Also man liest so in alten Büchern, dass die, wenn du Rückenweh gehabt hast, zum Beispiel, seien sie da auch schon mal ins Kreuz gesprungen. Also, ja. Hebst es oder nicht? So nach dem Motto.
Also ich find das ja tatsächlich immer sehr interessant und so spannend, auch zum Beispiel im Ratsch mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher, die als Volkskundlerin uns immer wieder, finde ich, nicht auf die richtige Bahn, aber uns aufzeigt, dass das ja alles noch nicht lange her ist. Wir haben Elektrizität noch nicht so lange, fließendes Wasser, warm und kalt. Duschen, das geht noch, das geht alles so lange noch nicht.
Ja, und das ist natürlich in den Alpen auch so, und im Wintertourismus gibt es auch noch nicht so lange das. Wenn man sich das überlegt, dann ist das jetzt seit 40, 50 Jahren, dass das so einen Aufschwung gegeben hat. Und davor waren einfach viele Dörfer ganz ärmliche Bergdörfer, wo es einfach nur ein paar Bauern gegeben hat. Gell? Das muss man schon so sagen.
Mhm. Und dann, wie du gerade beschreibst, dann ist der Weg weit zu einem Doktor.
Ja, ja. Und vielleicht kannst du ihn auch gar nicht mehr machen, den Weg, weil es gar nicht mehr schaffst, gell? Weil mit so einem Pritschenkorn 30 Kilometer fahren, das ist jetzt für manche Leute dann vielleicht gar nicht mehr möglich gewesen, wenn du wirklich krank bist. Mhm. Hast du es ja schon gar nicht mehr überlebt vielleicht.
Also das sind, ich finde das wirklich interessant, sich das ein bisschen herzuholen, dass das alles nicht lang her ist.
Ja, das finde ich auch. Und das ist, denke ich mal, oft beim Skifahren und beim Wintertourismus, der halt bei uns eine wahnsinnige Bedeutung ist. Aber eigentlich, wenn man das so ganz insgesamt sieht, eine wahnsinnig kurze Zeitspanne nur bei uns. Und wenn man jetzt überlegt, dass man ja eigentlich davon ausgehen muss, dass es das ja schon wieder ein Ablaufdatum hat, das Skifahren, wenn man mit der Klimaerwärmung und so weiter denkt, dann ist es eigentlich... eigentlich schon bedenklich, dass das so einen großen Anteil hat an unserer Wirtschaft. Da sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man da nicht andere Wege einschlägt langsam.
Einen, nicht gerade einen anderen Weg einschlagen, aber zumindest eine Handreichung, wie man alternativ Krankheiten oder Zipperlein begegnen kann, ist das neue Buch von der Michaela Thüny-Kohler, Heilende Schnäpse aus den Alpen. Darüber reden wir gleich weiter. Und aus Tirol kommt auch mein heutiger Gast, das ist die Michaela Thüny-Kohler. Sie ist Kräuterexpertin und hat jüngst ein Buch verfasst zu heilenden Schnäpsen. Das klingt ein bisschen, naja, verfänglich oder zumindest man könnte argwöhnisch zunächst mal drauf schauen. Aber in diesem Buch mit vielen alphabetisch angeordneten Rezepten zu Schnäpsen und Elixieren und Ansätzen hast du auch ein sehr gewinnbringendes Vorwort geschrieben oder eine Einführung, wo es zum Beispiel heißt, das volksheilkundliche Wissen fußte in erster Linie auf Erfahrung, wie Pflanzenstoffe nun genau auf den menschlichen Körper einwirken, war nicht bekannt, Krankheiten wurden oft als Dämon oder Fluch angesehen, das volksheilkundliche Wissen meist mündlich weitergegeben und nur selten niedergeschrieben. Und du führst es weiter aus, gibst einen schönen historischen Überblick von Hildegard von Bingen über Paracelsus und so weiter. Erklär uns das auch hier ein bisschen.
Ja, früher hat man einfach das nicht so aufgeschrieben, sondern man hat es einfach weitergegeben. Also die Oma hat es halt weitergegeben an ihre Tochter oder ein Enkelkind. Und es gibt einfach auch in Tirol relativ wenig schriftliche Aufzeichnungen darüber. Es gibt schon ein paar so ganz alte Kräuterbücher, die man halt dann aber auch schwer lesen kann und wo auch dann viele Rezepte aus der Drecksapotheke schon zu finden sind, die man jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so anwenden mag. Aber es ist einfach so, dann ist nachher natürlich die katholische Kirche zu uns gekommen in die Alpen und die haben nachher natürlich Menschen mitgebracht, die schreiben und lesen haben können und diese ganzen, vor allem die Benediktiner haben sich ja das auf den Leib geschrieben gehabt, dass sie dann diese Klostergärten bei uns eingeführt haben und die haben natürlich dann viel mehr Wissen auch schon schriftlich festgehalten. Also dieses Kloster, was man denn jetzt als Klosterheilkunde bezeichnet. Allerdings muss man auch sagen, dass die viele Pflanzen aus dem Süden zu uns mitgebracht haben, also so wie Rosmarin oder Lavendel. Solche Sachen sind ja bei uns nicht wirklich heimisch. Das fühlt sich letztlich manchmal so an, weil die meisten Leute das halt im Garten und so haben und das bei uns halt ganz bekannt ist einfach schon.
Mhm. Aber auch passabel wächst.
Ja, genau, das wächst und das haben viele Leute im Topf vor der Tür und so. Aber eigentlich ist das etwas, was mit der Klosterheilkunde, mit den Benediktinern zu uns gekommen ist. Und die haben natürlich, die haben ganz viele Rezepte und ganz viel Heilmittel eben mit diesen südländischen Pflanzen erstellt. Das hat einen Grund, weil die wollten natürlich das keltisch-heidnische Wissen nicht so gern haben. Und sie, also das, was ursprünglich bei uns war die Volksheilkunde. Die wollten da eine Alternative dazu bieten. Und die Klöster waren natürlich schon ein Raum des Wissens oder ein Raum von, die haben ganz oft, haben die ja Sanatorien und Heilstätten dabei gehabt, um den Leuten zu helfen. Aber für die war es eben wichtig, dass sie noch was anderes haben, als wie diese ursprüngliche alpenländische Volksheilkunde. Und so hat sich das halt mit der Zeit entwickelt. Und deswegen gibt es einfach auch ganz viel so Rezepte im Alpenraum, die dann auch mit südländischen Pflanzen angereichert werden. Das hat sich einfach durch das so entwickelt.
Also ich bin ja ein Befürworter der Haltung sowohl als auch. Also es nicht entweder oder, sondern es gibt das und es gibt auch das. Aber wenn du das jetzt gerade so beschreibst, dass vor dem christlichen Wissen auch schon ein Wissen da war, da muss man sich natürlich vorsichtig bewegen ein bisschen. Das wird auch gern modisch missbraucht ein bisschen, dass man auf sogenanntes keltisches oder germanisches abhebt. Aber aus deiner Erfahrung raus würdest du sagen, da könnte man schon auch Wissen beziehen.
Naja, beziehen ist ja deswegen schwierig, weil es ja darüber kaum was Aufgeschriebenes gibt, gell? Aber ich denke, dass einfach das ist, was einfach so in den tiefsten Tälern in diesen Alpendörfern sich dann eben nur gut bewahrt hat. Das ist ja eben das Besondere, glaube ich. Weil die haben ja nicht so einen Zugang zu diesen Sachen gehabt, sondern die haben ja das gehabt, was bei ihnen wächst. Und in einem hochgelegenen Galtür, da wächst der Lavendel nicht gut. Da wächst eben der Enzian und die Arnika und so. Ja, also da, und deswegen denke ich, dass es sich deswegen da dieses Wissen gut erhalten hat.
Aha. Also spannende Sache, und da muss man ja gar nicht tümelnd daherkommen, sondern das muss man einfach anschauen.
Genau, das kann man so, ja.
Ja, ich unterhalte mich heute mit der Kräuterexpertin Michaela Töni-Kohler aus Tirol über Schnäpse, heilbringende Schnäpse, heilende Schnäpse aus den Alpen, Destillate, Ansatzschnäpse, Liköre, selbst gemacht. Im Tirolia Verlag ist ihr Buch erschienen. Und Michaela, zum Beispiel schreibst du in der Einführung zu diesem Buch: Durch die abgeschiedene Lage vieler Täler haben sich die jeweiligen Kulturformen und Bräuche ausgeprägt entwickelt und sind oft noch gut erhalten. Auch prägt eine Vielzahl an Dialekten die verschiedenen Sprachräume der Alpen. Und schließlich geben Musik und Kulinarik jeder Bergregion eine klare und einzigartige Identität. Ich möchte sagen, das kann man letztlich auf jede Region auf der Welt ein bisschen übertragen, aber natürlich durch die Schroffheit und die klimatischen Gegebenheiten einer Bergregion ist es da vielleicht ein bisschen ausgeprägter.
Es ist sicher ausgeprägter, und ich glaube auch einfach, dass es viel mehr verschiedene Dialekte zum Beispiel und Besonderheiten auf sehr kleinem Raum einfach gibt. Wenn jetzt ich zum Beispiel mit einem Ötztaler rede, dann verstehe ich manche Worte einfach auch gar nicht, weil die einfach so einen speziellen Dialekt auch haben. Und das ist einfach schon sehr speziell, dass es einfach auch oft ganz viele Wörter gibt, die man in einem anderen Tal gar nicht so benutzt oder gar nicht kennt. Und so ist es auch bei Spezialitäten, aber so ist es auch bei Pflanzen. Pflanzen haben auch oft in einem Tal einen anderen Namen wie im nächsten, und man meint das Gleiche. Das führt oft zu Verwirrungen, ja? weil das einfach so, wenn man mit Leuten redet, dann meinen sie oft was anderes, wie man dann selber meint, und da muss man dann oft schon genau nachfragen, was sie denn so meinen.
Was hat dich geleitet, oder was war der Leitfaden für dieses Buch zusammenzustellen?
Ich bin einfach aufgewachsen unter einem Schnapsbrennerdorf, das ist Stanz bei Landeck, und da gibt es 300 Einwohner und 80 Schnapsbrennereien ungefähr. Und das war, einfach halt immer so präsent bei mir, weil das war einfach die Gegend, wo ich immer unterwegs war, draußen auf die Wiesen. Und man ist halt, ich bin halt immer so umstravanzt und dann bin ich halt auch da immer gelandet. Und das hat einfach immer schon so eine Rolle gespielt in meinem Leben. Und wo ich dann in der Schule in München war und Kommunikationsdesign studiert habe, war tatsächlich einer von diesen Schnapsbrenner dann auch mein erster Grafikkunde. Und da war ich damals 20 und für den habe ich dann die ganzen Schnapsetiketten und Folder und so gemacht. Und mit denen bin ich ganz stark, ganz eng befreundet mit der Familie mittlerweile. Und die haben mir auch, der Schnapsbrenner hat mir auch bei einem Buch sehr viel geholfen und sehr viel seiner Zeit geschenkt, weil der auch darauf spezialisiert ist, so traditionelle alpenländische Schnäpse zu brennen. Also nicht nur Obstler, was ja in der Gegend da oft so ist, dass sehr viel Obst als Schnaps, als Brand verarbeitet wird. Aber er macht auch ganz viele so Wurzelschnäpse wie Meisterwurz, Enzian Schnaps, Vogelbeerschnaps macht er auch, Wacholderschnaps, also eigentlich diese ganzen alten, traditionellen Schnäpse.
Du hast es jetzt schon angesprochen. Nimm uns ein bisschen mit in das Buch hinein. Also ich habe es auch vorhin schon angesprochen, es ist alphabetisch gegliedert. Es fängt an, mit zum Beispiel Birnenlikör und Birnenschnaps. Oder vorher Bärwurzschnaps. Du hast aber auch eine Reise unternommen, nicht nur durch deine Täler, deine Tiroler Täler, sondern du bist tatsächlich den Alpenraum, nimmst den ganzen Alpenraum mit hinein.
Ja, genau. Wir waren auch in die französischen Alpen und wir waren in Chartreuse-Gebirge, also da, wo dieser berühmte Chartreuse-Likör herkommt aus diesem Kloster. Und wir waren eben auch da in diesen französischen Alpen, wo sie eben spezielle Schnäpse wie den Genépi und so weiter herstellen. Und wir waren natürlich auch in dem Tal, dem Vallée du Travers, wo der Absinth herkommt, der ja auch eine sehr große mystische Geschichte hat. Und der war ja dann auch eine Zeit lang verboten, dass man den brennt, weil der Wermut, da ist ja hauptsächlich Wermut drin, der hat ja giftige Stoffe und wenn man da zu viel davon erwischt, dann tut einem das nicht so gut. Man erzählt sich ja da auch so Geschichten, dass Van Gogh sich wohl im Absinthrausch das Ohr abgeschnitten hat. Wahrscheinlich war es nicht nur das, gell? Und in diesem Tal zum Beispiel, da schwebt es immer nur so mit. Da. Also man hat immer, sie sind immer nur sehr verschlossen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie eben nachher, wo das verboten war, haben sie ja nicht alle aufgehört, das zu brennen, sondern haben auch ganz geheim im Keller dann weitergebrannt, diesen Absinth. Und da war es zum Beispiel auch eher schwierig, dann jemanden finden, der so bereitwillig erzählt über den Absinth. Also es war dann schon ganz ein spezieller Platz dort.
Ich wollte drauf kommen, die Rezepte, die in dem Buch zu finden sind, die sind nicht nur von dir, die hast du dir nicht ausgedacht, du hast sie zusammengesammelt oder sehe ich das richtig?
Ja, das ist also eine Mischung raus, weil bei manchen, viele Klosterliköre und Klosterbitter, das sind ja total gut geschützte Geheimnisse, da erfahrt man eigentlich kaum was drüber. In vielen sind ja an die 30 Heilpflanzen drin, man erfahrt vielleicht von 2, 3, die sie einer tun. Und das ist wie ein Geheimnis und das schützen sie dann auch. Aber ich habe halt dann einfach so versucht, einfach das so ein bisschen zu rekonstruieren, was ein Klosterbitter, ein Klosterschnaps ausmacht. Gell? Und es gibt also dann so, manche Rezepte sind Originalrezepte von denen und Leuten, wo ich dort war, die wo wir es auch gern verraten haben, wie sie es machen. Wobei sie mir ja meistens dann ihre Spezialtricks nicht verraten haben, so Kleinigkeiten. Und andere sind halt dann von mir so rekonstruierte Rezepte, wo ich mir denke, das könnte so sein.
Mhm, ja. Also das fußt natürlich dann auf deiner Erfahrung als Kräuterexpertin auch.
Genau.
Auf diese Reise gehen wir mit dir noch ein bisschen weiter. Habe die Ehre auf BR Heimat mit meinem Gast heute aus Tirol, der Michaela Töni Kohler und ihrem Buch Heilende Schnäpse aus den Alpen. Michaela, Erzähl uns doch ein bisschen, wie du dieses Buch ganz genau gegliedert hast. Ich habe vorhin schon angesprochen, es ist alphabetisch gemacht. Also wenn ich da blättere, zum Beispiel im Inhaltsverzeichnis, es geht von Absinth über Alpenbitter zu Honiglikör, Krautinger, Lercherl, Schlehenlikör, Vogelbeerlikör bis hin zu Zirbenlikör und Schnaps. Vorhin habe ich mir übrigens versprochen natürlich kein Birnenlikör, sondern ein Bibernellenlikör. Aber das konnte uns jetzt gleich aufklären. Bibernelle ist jetzt auch nicht das allergängigste Kraut.
Es ist etwas, was eigentlich. Also die Bibernelle gibt es eigentlich sehr oft, aber die wenigsten Leute kennen sie. Und es ist etwas, was in der Tiroler Volksheilkunde, in der alpenländischen Volkskunde sehr oft angewendet wird. Und es gibt auch dazu einen schönen Spruch, der heißt, iss Kranebitt und Bibernelle, dann stirbst du nicht so schnell. Also ein Kranebitt ist der Wacholder und die Bibernelle ist eben die Bibernelle. Und die, das sagt schon ganz viel aus über die zwei Pflanzen. Also die sind sehr heilkräftig. Und die Bibernelle hilft auch gut bei Bank. Darmbeschwerden und wirkt allgemein erstärkend.
Du hast mit mir natürlich, muss ich jetzt natürlich auch ehrlicherweise sagen, keinen Botaniker gegenüber. Von daher kommen von meiner Seite aus vielleicht ein bisschen komische Fragen oder Unverständiges. Aber ja, bei der Bibernelle. Du hast für dein Buch eine Reise durch den ganzen Alpenbogen auch gemacht und bist auch in Bayern gelandet. Was würdest jetzt du sagen als sozusagen bayerisches Gesöff oder als bayerischer Brand oder Schnaps oder wie man es nennen will?
Ja, welcher da sehr bekannt ist, ist einfach der Bärwurz-Schnaps, würde ich sagen. Aber es wird natürlich auch andere gemacht, so wie der Blutwurz und es ist auch der Enzian. Der Enzer ist auch üblich zu machen. Aber Bärwurz ist so etwas, was jetzt eigentlich so speziell bayerisch ist.
Aha. Mhm. Wie hast du dein Buch da aufgebaut? Wenn ich da reinschaue, es geht natürlich los mit Zutaten. Aber du beschreibst natürlich ganz viel dazu. Man kriegt Hintergrundwissen. Beschreib du das mal ein bisschen.
Ja, neben den Zutaten erfahrt man auch, wofür denn diese Heilpflanze, die da drin ist, in dem Schnaps oder auch Likör gut ist, wofür sie dienlich ist. Also ganz viele dieser Schnäpse haben gute Wirkung auf den Magen-Darm zum Beispiel oder wirken belebend oder sind gut für den Atemwege, so in der Art eben. Dann gibt's auch, kann man auch feststellen, ist es als üblich, dass man das destilliert oder ist das eher Ansatzschnaps, was dort rausgemacht wird? Wie hoch ist der Alkoholgehalt üblicherweise? Das variiert auch immer so ein bisschen je nach Rezept und Region, je nachdem, was man macht. Die Franzosen haben sie eher lieber ein bisschen stärker so in der Regel. Und wo ist der Ursprung dieses Schnapses, des Likörs? Ist das jetzt eher was typisch Bayerisches oder ist das im ganzen Alpenraum verbreitet oder gibt es das eher nur in Frankreich? Und dann kann man was erfahren über die Geschichte dieses Heilschnapses oder dieses Likörs. Also wie hat sich das entwickelt, seit wann wird das hergestellt zum Beispiel. Und auch dann, wie wird es in der Volksheilkunde angewandt. Und es gibt nachher auch immer auch noch ein Rezept dazu, wo man dann auch das selber nachmachen kann. Das gibt es jetzt zum Beispiel nicht bei jedem Schnaps, weil zum Beispiel so ein Krautinger aus der Wildschönau, das ist jetzt ein destillierter Schnaps aus einer bestimmten Stoppelrübe, aus der Mairübe, das kann man jetzt kann man schwer machen, weil da müsste man jetzt halt einfach eine Destille haben und diese spezielle Rübe sich besorgen. Ich meine, das kann man natürlich machen, wenn man das unbedingt machen will. Aber es ist eigentlich so etwas, wo die zum Beispiel nur in der Wildschönei herstellen dürfen und die dürfen also auch nur dort Krautinger nennen. Also es ist ganz eine spezielle Sache dort.
Also das habe ich mir dann auch gedacht, es ist ja die... Wenn es um Schnäpse geht, es gibt ja auch Brennrechte oder wie nennt man es genau? Also ja. da muss man ja auch aufpassen oder ist das für den privaten Gebrauch, ist das eine Grauzone?
Keine Grauzone, das ist ganz klar geregelt gesetzlich. Es gibt Brennrechte und es gibt aber auch so eine bestimmte Menge von Schnaps, den man für sich privat jetzt auch brennen darf. Ich glaube, in Deutschland ist es aber nur mit einer 0,5 Liter Destille. In Österreich sind, glaube ich, 2,5 Liter Destillen erlaubt für privat, ohne dass man sie beim Zoll anmeldet. Bei uns in Österreich muss man das beim Zoll anmelden und da geht geht es eigentlich um die Alkoholsteuer. Also es muss ja alles versteuert werden dann. Und die Brenner, die jetzt mehr brennen, da gibt es verschiedene Rechte. Also es gibt ganz ein altes Brennrecht von der Maria Theresia. Da gibt es so ein Sonderrecht, das auf dem Hof liegt, wo man das hofeigene Obst verbrennen darf, aber auch österreichisches Obst dazu kaufen darf. Es gibt Verschlussbrennereien und Abfindungsbrennereien, aber das wird auch sehr streng kontrolliert. Also da muss man schon schauen, dass man da alles korrekt macht. Aber in meinem Buch gibt es ganz viele Rezepte sind oder auch angesetzte Schnäpse, wo man gar keine Destille und sowas braucht, sondern wo man die Heilpflanzen erntet, klein schneidet, in Schnaps einlegt und abwartet, bis es gut ausgezogen ist. Also so Sachen, wo man einfach relativ einfach selber machen kann.
Wenn du das für mich jetzt da nochmal, nachdem ich, wie gesagt, auch kein Botaniker bin und mich mit Pflanzen und Obst nicht wirklich gut auskenne, wenn ich da lese, Destillate, Ansatzschnäpse, Liköre, klär mich auf, was sind die Unterschiede?
Ja, das ist echt ein bisschen gefinkelt, das stimmt, weil bei uns sagt man, Schnaps ist eigentlich so ein Oberbegriff bei uns. Schnaps ist irgendwie alles, gell? Außer halt ein Likörchen. Aber ein Destillat ist immer etwas, was mit einer Destille gebrannt wird, also ein gebrannter Schnaps. Ein Ansatzschnaps ist etwas, wo eine Pflanze in Alkohol eingelegt und ausgezogen wird. Und ein Likör ist immer was, was ein Zuckergehalt oder mit Honig oder Zucker gesüßt wird.
Und was jetzt du gerade vorhin noch angesprochen hast, zum Beispiel in Österreich, wenn was zurückgeht, Brennrecht auf Maria Theresia. Also da muss man, gilt für uns hier in Bayern, in Deutschland natürlich nicht.
Genau.
Aber da muss man auf nichts aufpassen.
Also dieses Brennrecht von Maria Theresia, das gibt es nur auf bestimmte Bauernhöfe. Also ich weiß gar nicht, in Deutschland ist das, ich weiß nicht, bei welchem Amt das da angelegt ist, aber wenn man das machen will, ist, glaube ich, klug, wenn man sich vorher gescheit macht und schlau macht dort, weil das ändert sich ja öfter, diese Regeln. Und dann muss man das auf jeden Fall erfragen zuerst noch einmal. Aber so, es gibt also ganz kleine Destillen, wo man eben nur so ganz kleine Mengen brennen kann. Und wenn man das mal so privat einfach mal ausprobieren mag, dann kann man das mit sowas gut anfangen.
Wer das privat ausprobieren mag, der kann eine Anleitung finden im Buch von Michaela Thöni-Kohler, Heilende Schnäpse aus den Alpen. Und ich sage ganz vergelt's Gott für den Besuch aus Tirol. Die Michaela Thöni-Kohler ist da gewesen oder ist noch da und hat ihr Buch vorgestellt über heilende Schnäpse aus den Alpen, Destillate, Ansatz, Schnäpse und Liköre selbst gemacht. Du hast uns ein bisschen Einblick ins Buch gegeben und natürlich auch in dein Leben, was rund um Kräuterei zu tun hat.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es war echt schön, wieder mal in München zu sein. Ich freue mich jetzt aber auch wieder daheim, weil daheim ist blauer Himmel und die Berge sind voll schön gerade, weil die Lerchen sind jetzt gerade ganz gelb verfärbt und es lohnt sich auch jetzt einen Ausflug einmal in die Alpen zu machen.
Verschrei's nicht, dann kommen wieder alle, fahren alle nach Tirol rein und dann sind die Straßen wieder verstopft.
Ah ja, genau. Aber, ja. Und dann ist Stau über dem Fernpass ist vorprogrammiert.
Genau. Alpine Heilkraft im Schnapsglas, so heißt es an deinem Buch hinten drauf im Klappentext noch. Ja, vergelt's gut für den Besuch. Komm gut nach Hause wieder, nach Tirol, nach Zams bei Landeck. Und wer Lust hat, kann auch im Internet sich mit der Michaela noch ein bisschen beschäftigen. Da heißt es, wie heißt die Homepage genau?
Zammerkräuterhex.com.
Zammer, das ist so heißt, Zams ist, wenn jemand aus Zams kommt, dann ist er ein Zammer.
Genau, kein Zamser, ein Zammer.
Also, eine gute Heimreise und vergesst gut.
Herzlichen Dank.